Danke sehr. Vielen Dank, Margit. Vielen Dank für das Vertrauen, dass wir hier sein können. Wir freuen uns voll. Ich bin nicht das erste Mal hier. Ich war ja schon mal hier, aber noch nie hier in diesem Gebäude, sondern noch im Alten. Da war ich noch jünger, als ich heute noch immer jung bin. Aber weißt du was, das Schöne ist, wenn deine Kinder älter werden, weißt du auch, dass du auch älter wirst. Und wenn deine Kinder zu dir sagen, hey, die Musik, die du hörst, Papa, die ist oldschool, dann weißt du, dass die Zeit vergangen ist. Und es ist mittlerweile schon, ich war das erste Mal bei euch vor 20 Jahren. Das macht mich nicht jünger, genau. Aber es ist immer wieder echt ein Vorrecht und eine Freude, mit euch zu sein. Und ihr baut eine geniale Gemeinde in Wien. Und ich bin sowas von berührt zu sehen, wenn nicht einfach Sachen mal kurz probiert werden, sondern nachhaltig über Jahrzehnte gebaut werden und Wurzeln da wirklich geschlagen werden. Weil wir haben einen Gott, der baut über Generationen hinaus. Und wir sind heute hier und haben auch unsere vier Mädels dabei. Die erste Celeste, Rebecca, Camilla und Melissa. Und die haben gesagt, hey Papa, Mama, wenn wir nach Wien fahren, dann möchten wir auch dabei sein, weil Wien ist Wien. Und Wien muss man sehen. Das heißt, wir sind heute schon unsere 10.000 Schritte gegangen. Wir waren schon in der Nationalbibliothek, in der Schatzkammer, in Schönbrunn. Eigentlich ist jetzt Siesta-Time. Eigentlich sind wir müde jetzt. Genau. Und ich möchte heute mit euch einfach nicht zu viel von uns reden, sondern von Jesus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auch das Zeugnis soeben gerade mit so Momente am Friedhof, wo man so einen Grabstein betrachtet, da stehen immer Sachen drauf und man erinnert sich an einen Menschen. Und ich glaube, jeder von uns, ob jung, mitteljung oder weniger jung, egal wie alt, jeder von uns möchte irgendwie eine Spur hinterlassen. Keiner möchte leben, um am Ende zu sagen, wer ist denn das da gewesen? Keine Ahnung, wurscht. Jeder möchte mit Signifikanz irgendwie leben und eine Spur hinterlassen. Der einzige Ort, an dem wir keine Spur hinterlassen möchten, ist auf der Toilette. Aber ansonsten im Leben, mal ganz ehrlich, möchten wir alle irgendwie eine Spur hinterlassen. Irgendwie an das, was man sich bei uns erinnert. Wenn dein Name fällt, dass sich irgendjemand an irgendwas, was du gemacht hast oder an der du gewesen bist, erinnert. Und jeder Mensch, egal ob gläubig, nicht gläubig, egal was für eine Glaubensgemeinschaft, jeder möchte irgendwie irgendetwas hinterlassen. Für manche ist es großer Reichtum, finanzieller Reichtum, für manche ist es irgendwie eine Ideologie, für andere ist es so viele Kinder wie möglich, für andere ist es Kunstwerke, ganz egal was, aber jeder möchte irgendwie etwas hinterlassen. Und weißt du was? Jeder von uns hinterlässt was, ob man es will oder nicht. Und wir können auf eine bestimmte Art und Weise mitentscheiden, was soll unser Erbe sein. Und Erbe ist nicht nur das, was hinterlässt du, sondern wen hinterlässt du. Das heißt, wer sind die Jünger und die Männer und Frauen, die von dir gelernt haben? Von dir. Wen hinterlässt du? Und ich möchte mit dir heute drei Personen in der Bibel anschauen, die mich sehr, sehr bewegen gerade. Und die einfach zu mir sprechen, wo ich auch glaube und hoffe und bete, dass es irgendwie nur für einen hierinnen eine Ermutigung sein kann. Und so, es sind drei Personen in der Bibel, zwei im Alten Testament und eine im Neuen Testament. Und die heißen Abraham, Josef und Johannes. Johannes habt ihr vor kurzem, haben wir gerade kurz drüber geredet. Genau. Wir glauben an einen Gott, der Verheißungen gibt. Und vielleicht hast du schon mal ein Versprechen von Gott bekommen. Wer hat schon mal ein Versprechen von Gott bekommen? Irgendeins. Oder eine Vision oder ein Traum oder ein Wunsch oder wo es sagt, hey, Gott hat mir das aufs Herz gelegt. Super. Wer hat es noch nicht erfüllt gesehen? Cool. Kennt ihr das, wo du sagst, hey, Gott hat zu mir gesprochen, hat mir das und das aufs Herz gelegt, aber du siehst es irgendwie nicht in deinem Leben. Und das wird wie so ein Spagat. Hat Gott jetzt wirklich gesprochen oder nicht? Macht er jetzt wirklich was oder nicht? Und manchmal leben wir in einer Zeit, wo ja nichts schnell genug geht. Sogar eine Mikrowelle ist zu langsam. Also wir Babys hatten und du musst schnell so eine Milch warm machen, sogar 30 Sekunden ist zu lange. Das heißt, alles muss schnell sein. Das Problem ist, bei Gott geht es manchmal nicht so schnell. Sondern Gott ist ein Gott der Generationen. Und wenn wir jetzt mal im Alten Testament schauen, und das ist das, was mir gar nicht gefällt, das steht drin, dass zwischen der Verheißung, der Gott Abraham gegeben hat, dass er mal Vater der Nation wird und dass Kanaan, Israel, mal das Volk und das Land der Israeliten wird, zwischen der Verheißung und der Erfüllung mit Josua sind 7 Generationen vergangen. Kannst du dich noch, also wenn es ist, du, dein Papa, der Opa, der Uropa, der Ururopa, der Urururopa und der Urururururopa. Kannst du dich erinnern, die Verheißung, die Gott deinem Urururururopa gegeben hat? Ich nicht. Ich weiß nicht mehr, wer mein Urururopa war. Aber so ist Gott, seine Verheißung gehen über Generationen hinaus. Und vielleicht kann es sein, dass Gott dir heute Verheißungen gegeben hat, die deine Ur-Ur-Ur-Urenkel sehen werden. Und wir leben aber nur, was passiert jetzt und dieses Jahr und 2025 und diese Woche und heute und keine Ahnung. Aber Gott baut über Generationen hinaus. Wir waren heute in der Nationalbibliothek oder in Schönbrunn und du siehst Geschichte von Österreich und denkst dir, wuh, das ist schon lange her. Aber es ist unsere Geschichte irgendwie. Und Gott hat Geschichte geschrieben, auch mit dem Volk Israel. Der erste Person hier drinnen, was mich berührt, ist Abraham. Und er, man kann es lesen in 1. Mose 12, Vers 1 bis 2. Da steht geschrieben, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Nation machen und dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Amen. Ich meine, wer möchte schon Vater und Mutter verlassen, sein Land verlassen, irgendwo hingehen und nicht irgendwie, ich meine, wer hat schon mal ein GPS im Auto benutzt? Ja? Bist du schon mal wohin gefahren und hast gesagt zum GPS, auf dem Weg werden wir sehen, wo wir hinkommen? Na, bevor wir weggehen, geben wir den Zielort ein. Und dann vertrauen wir dem Ding, dass es uns irgendwie genau dorthin bringt. Und wenn er Stau ist, soll er einen Umweg finden. Aber hier das GPS, Gott sagt, geh weg in das Land, das ich dir zeigen werde, Zukunftsform. Das heißt, geh mal weg, du weißt noch nicht wohin, aber ich werde es dir schon zeigen. Das ist jetzt nicht sehr cool. Ich meine, wer ist bereit, sein Land zu verlassen, ohne zu wissen wohin? Bist du schon mal am Flughafen gefahren und hast gesagt, wir fliegen weg in Urlaub, wohin? Keine Ahnung, werden wir schon sehen. Es gibt so Menschen, die gehen einfach am Flughafen und sagen, mal schauen. Aber das ist ja Freak, das ist wow. Und das war Abraham. Gott spricht zu ihm und sagt, hey, ich gebe dir eine Verheißung. Und die Verheißung ist, ich werde dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und dein Name soll groß gemacht werden und du sollst ein Segen sein. Okay, wenn das die Verheißung ist, dann gehe ich auf dem Wasser. Dann probiere ich das jetzt. Aber ich weiß noch immer nicht, wohin. Und das heißt, Abraham bekommt eine Verheißung von, mein Name wird zu einer Nation werden, ich werde ein riesiges Imperium aufbauen. Ich werde Vater aller Völker werden oder keine Ahnung. Aber ich weiß noch nicht mal, ob ich noch links oder nach rechts gehen soll. Aber ich vertraue mal einfach auf den Herrn. Und Abraham hat auf Gott vertraut und ist weggegangen. Also er hat eine Verheißung, eine extreme Verheißung. Und ich war, als ich 16 Jahre alt war, auf dem Jugendcamp Extreme und bin dort das erste Mal von Gott richtig berührt worden. Und nach einer Predigt, ich war so richtig berührt, habe mein Leben Jesus gegeben und ich gehe raus aus der Session und da war so ein Mitarbeiter, ich nenne den Namen jetzt nicht, weil vielleicht kennt ihr den. Und ich gehe da raus und ich war richtig noch fertig, rote Augen und genau. Und sagte, und was war denn das Thema? Und das war so Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Und das war das erste Mal, dass ich gehört habe, dass Jesus mich liebt. Und ich habe gesagt, hey, wenn das wahr ist, dass Gott mich liebt, dann möchte ich mein ganzes Leben geben, um diese Message anderen Leuten auch zu bringen. Und er hat einfach nur zu mir gesagt, ah, gut, dass ich nicht drinnen war. Noch so eine christliche Selbstbefriedigungsmessage hier. Und ich war da mit 16 Jahren, ich habe gesagt, was bist denn du für ein Freak? Ich habe gerade den Moment meines Lebens erlebt. Und er sagt, oh, das ist basic. Ich bin dann auf mein Zimmer gegangen und habe gesagt, irgendwie stimmt's, weil wenn meine Freunde, die kennen diese Message gar nicht. Und ich muss alles tun, was ich irgendwie kann, damit diese Message rauskommt. Eine Woche später habe ich mich in eine Bibelschule eingeschrieben, bin auf Bibelschule gegangen, habe nicht gewusst, wo werde ich hingehen, was werde ich machen. Ich habe einfach nur gesagt, ich will mich ausbilden lassen, weil ich möchte, dass diese Message in die Welt hinauskommt. Es war einfach nur ein Moment. Ich wusste nicht, wo, wie bei Abraham. Es war einfach nur, hey, das muss jeder hören. Das muss jeder hören. Die Herausforderung war bei Abraham, er hat eine Verheißung bekommen und er war treu und ist losgegangen. Und dann steht in der Bibel geschrieben, in 1. Mose 15, Vers 1 bis 2. Nach diesen Dingen, erging das Wort des Herrn in einem Gesicht an Abraham, indem er sprach: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild und dein sehr großer Lohn. Was ist passiert? Abraham hatte keine Kinder. Und Abraham wusste, er kann keine Nation werden, wenn er nicht mal einen Sohn hat. Und wie soll er eine Nation werden, wenn du nicht mal ein Kind hast? Das heißt, natürliches Denkmuster war, okay, ich brauche einen Erben, das heißt einen Sohn, wenn gut mehrere, wäre gut, dann kann ich eine große Familie aufbauen und dann werden wir irgendwann mal zu einer Nation werden. Das Problem ist, Erfolg, Gott geht weg und es passiert nichts. Und vielleicht kennst du das, vielleicht, ich weiß nicht, ob es Pärchen hier gibt, wo es länger gedauert hat, dass ihr Kinder bekommen könnt oder vielleicht gar keine Kinder bekommen könnt. Ich kann mich noch erinnern, bei uns, als wir gesagt haben, wir möchten jetzt gerne Kinder haben, das hat ein halbes Jahr gedauert, bis Dara schwanger geworden ist. Und jedes Monat wieder war Dara und und dann kommt gleich der Stress. Was ist, wenn wir keine Kinder bekommen können? Und im Endeffekt ist immer wieder Enttäuschung, Enttäuschung, Enttäuschung. Und Abraham hat eine Verheißung von einer Nation und seine Frau Sarah wird nicht schwanger. Und dann steht in der Bibel nur, nach diesen Dingen redet Gott wieder. Und weißt du was, wenn du nicht schwanger wirst nach einem Monat, nach einem Jahr, nach 2 Jahren, dann ist es schon lange. Aber hier, die Theologen gehen davon aus, dass zwischen der Versprechen und hier, wo Gott wieder redet, ca. 15 Jahre vergangen sind. Und die Bibel sagt, nach diesen Dingen, es sind 15 Jahre. 15 Jahre passiert nichts. Was würdest du machen, wenn 15 Jahre nichts passiert? Was würde ich machen? Ich würde sagen, das war nicht Gott, der gesprochen hat, das war irgendwas anderes. Ich habe mich geirrt, ich gehe wieder zurück. Aber die Bibel sagt uns nur, er hat ihn ermutigt wieder neu. 15 Jahre zwischen einer Verheißung, zwischen Gehorsamsschritten, zwischen Treue und zwischen, hey, mach dir keine Sorgen, ich bin noch da, ich werde mich um dich kümmern. Wo bist du seit 15 Jahren? Und vielleicht geht es dir auch manchmal so, du hast Versprechen, du hast Verheißungen, du betest für eine Krankheit, die nicht weggeht oder keine Ahnung was, oder für ein Familienmitglied, was bis heute stur ist und sich nicht für Jesus entscheiden will, keine Ahnung. Und irgendwie passiert nicht gleich was. Und Gott spricht nach 15 Jahren wieder neu und sagt, hey, ich kümmere mich um dich, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild. Wow. Das heißt, obwohl er nichts gesehen hat. Und was macht Gott dann danach? Gott führt ihn hinaus. Da steht geschrieben, 1. Mose 15,5. Er führt ihn hinaus und sprach, blicke doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Hast du schon mal probiert, die Sterne zu zählen? 1, 2, 3. Habe ich den jetzt schon gehabt? Nein, muss ich nur mal anfangen. Ne? 1, 2, 3. Du kannst die Sterne nicht zählen. Gott macht einen Witz hier mit Abraham. Zähl doch die Sterne, wenn du es kannst. Und er sprach zu ihm, so wird deine Nachkommenschaft sein. Wenn du jetzt zynisch bist oder bitter im Herzen, würdest du jetzt sagen, hey Gott, lass mich in Ruhe. 15 Jahre passiert nichts und du erzählst mir von den Sternen. Was soll der Spaß? Wie soll ich das heute noch glauben können? Mit all dem, was nicht passiert ist. Und es geht noch eins weiter. Abraham wird heute der Vater des Glaubens genannt. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, Sterne zu zählen. In Wien. Ist ein bisschen leichter, aber da sieht man ein bisschen weniger. Aber es gibt sehr viele Sterne im Himmel. Aber das Krasse ist ein paar Verse weiter. Und zwar, wenn du weiterschaust im nächsten Vers, da steht geschrieben, ist das auf dem Bildschirm da? Genau. Da war mal 1. Mose 15,5. Zähl die Sterne, wenn du es kannst. Und dann 1. Mose 15,12. Bei Sonnenuntergang fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Das heißt, Gott hat Abraham gefragt, die Sterne zu zählen am helllichten Tag. Wie willst du denn bitte Sterne zählen, wenn es Tag ist? Hä? Das heißt, zähl etwas, was du heute noch nicht sehen kannst, aber du weißt, dass sie da sind. Wow. Jetzt weißt du, warum im Hebräer Abraham zum Vater des Glaubens genannt wurde. Es ist nicht nur, ich zähle was, was ich sehe, sondern ich zähle was, was ich weiß, dass es da ist, weil du es geschaffen hast und weil es es gibt, auch wenn ich es heute noch gar nicht sehe. Und genau das ist in unserem Leben manchmal die Herausforderung. Wir haben Verheißungen, wir haben Pläne, wir wissen, dass Gott in einem Projekt oder in einer Sache drinnen ist, aber heute sehen wir es überhaupt nicht. Und Gott sagt trotzdem, komm aus deinem Zelt heraus und zähl es wieder neu. Häng dich dran fest. Zähle sie. Benenne sie beim Namen wieder neu. Ich habe das so oft gemacht. Wir haben einen Traum gehabt, von Erweckung zu sehen. Und weißt du was? Du betest für Erweckung und dann ist der Gottesdienst der Gemeinde und da ist überhaupt kein Stuhl besetzt. Und ich war da und ich habe für jeden Stuhl gebetet. Habe gesagt, und du wirst mal besetzt sein hier mit irgendeinem Hintern und der wird Jesus treffen. Sachen sehen, die man noch nicht sieht, aber man weiß, sie sind da. Das ist Abraham und das möchte ich dir heute zusprechen. Hey, vielleicht bist du irgendwie in deinem Herzen bitter oder zynisch oder fatalistisch geworden und gesagt, na, das, vielleicht war es nicht Gott, na, vielleicht habe ich mich geirrt. Na, schon so lange her. Ihr kennt ja das, wie es läuft im Leben. Früher betet man, Herr, schenk mir, gibt es hier Ledige? Ledige? Noch nicht Verheiratete? Ja? Ein paar, okay. Man betet so, Herr, schenk mir einen Mann, so wie David, einen Gitarristen oder sowas, ein Worshipper. 1,90 Meter, blond, blaue Augen, Surfer. Stark, aber auch zärtlich. So. Sicher, aber auch ganz gefühlvoll. Und man hat so die große Liste. Und dann vergeht ein Jahr und dann sagt man, Gott, schick mir einfach einen Mann, egal ob Lobpreis oder nicht. Blond, wurscht, kann man auch färben. Und dann vergeht wieder ein Jahr und dann sagst du einfach, Herr, einfach nur männlich, der Rest kümmere ich mich drum. Also, wurscht. Und der Standard geht immer runter. Und weißt du was? Das Schöne ist, Jesus, wenn er uns zu beten lehrt, sagt er, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, der Standard sollte nicht runtergehen, sondern wir müssen unseren Standard, den Standard Gottes anpassen. Und das ist unsere Verantwortung, wie Abraham zu sagen, okay, ich lasse mich wieder aus dem Zelt hinausholen. Ich bleibe nicht versteckt drinnen, bitter in meinem Zelt und sage, das passiert überhaupt nichts, jetzt schäme ich mich, jetzt habe ich mich geirrt, jetzt bleibe ich hier. Ich gehe aus dem Zelt raus, blicke zum Himmel, wo ich nichts sehe, weil es der helllichte Tag ist und sage, und ich deklariere wieder neu die ganzen Versprechen, die Jesus für mich hat und was Gott mir gegeben hat. Und ich halte dran fest, weil ich weiß, ich werde eine Spur hinterlassen, weil ich weiß, dass Gott treu ist und er ändert sich nicht. Er ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und daran muss man festhalten. Das ist die erste Person, die mich berührt. Weil wir hatten Momente, wo ich einfach nur alles aufgeben wollte, weil es nicht gelaufen ist. Weil es nicht so einfach ist. Als wir nach Marseille gezogen sind, haben sie uns sofort das Auto verbrannt. Die Wohnung ausgeraubt. Alles geklaut. Das hört sich cool an als Geschichte zum Erzählen. Wenn du es erlebst, ist es nicht cool. Dann denkst du einfach, was mache ich hier? Ist Gott wirklich in dem Projekt? Margit hat vorhin kurz erwähnt, dass Dara ein Buch geschrieben hat. Es ist einfach nur die Geschichte von 7 Jahren von Leid in unserem Leben. Wo Dara fast gestorben ist, unsere vier Kinder, wir fast verloren haben, 3, fast tödlich, 1 gekidnappt worden ist. Einfach nur krank. Und du denkst einfach nur, hey, wie soll ich noch Sterne zählen? Aber weißt du was? Gott ist treu und wir sind hier heute. Weil Gott treu ist und Gott ändert sich nicht. Und er bringt die Sachen zu Ende. Und ich möchte dich heute einfach ermutigen, wenn du dich heute im Zelt befindest, wo du alles begonnen hast zu minimalisieren und nicht mehr zu träumen, vielleicht ist der Moment, wo der Heilige Geist heute zu dir sprechen will und sagen, hey, träum wieder neu. Träum wieder neu. Schau wieder neu zum Himmel und zähl die Sterne wieder. Die zweite Person ist Josef. Josef, ein krasser Typ. Josef hat richtigen Verrat erlebt. Er wurde von seinen eigenen Brüdern verkauft. Ich weiß nicht, ob du schon mal familiäre Probleme hattest, aber kannst du es dir vorstellen, von den eigenen Brüdern als Sklave verkauft worden zu sein? Als erstes wollten sie ihn killen und dann hatte einer die Idee, ja, wenn wir ihn killen, dann haben wir keine Kohle, aber wenn wir ihn verkaufen, dann bekommen wir Geld. Verkauf man lieber. Das ist Brüderliebe. Ich weiß nicht, stell dir mal vor, jetzt setz dich mal kurz in die Situation von Josef. Er wurde in den Menschenhandel freigegeben als Sklave von seinen eigenen Brüdern, die eifersüchtig auf ihn waren. Und jetzt lebt er in Ägypten, arbeitet sich da hoch, Gott ist treu. Dann wird er unschuldig der Vergewaltigung beschuldigt. Genau. Obwohl er nichts gemacht hat. Das ist wie heute, werden manchmal Leute beschuldigt. Wenn sie was gemacht haben, super. Nur wenn du nichts gemacht hast, von dem hörst du nie wieder was davon. Aber sein Ruf ist zerstört. Josef hat nichts gemacht. Gar nichts. Aber sein Ruf hat zerstört. Und dann kommt er ins Knast. Und im Knast bleibt er auch wieder treu Gott. Hey, ich bin verkauft worden von meinen eigenen Brüdern. Ich werde der Vergewaltigung beschuldigt. Obwohl ich nichts gemacht habe und reines Herzens voll Gott bin, gehe ich ins Knast. Dort deute ich Träume, werde dann wieder frei. Gott positioniert mich, werde der zweite Finanzminister und für ganz Ägypten und kümmere mich um alles. Und dann kommt der Moment, wo Hungersnot ist. Und dann kommen seine Brüder wieder und suchen Schutz in Ägypten. Und er hat jetzt den Moment, wo er das erste Mal seine Brüder, die ihn verkauft haben, wegen denen er als Sklave da war, wegen denen er über Jahrzehnte gelitten hat, wegen denen er im Gefängnis war, sieht er zum ersten Mal wieder. Und wisst ihr, was die ersten Worte sind? 1. Mose 45,5. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Wer bist denn du? Würdest du das sagen? Ich nicht. Ich würde sagen, hallo Jungs. Freut mich, euch zu sehen. Die Rache ist meine. Wie kann Josef so mit seinen Brüdern reden? Einzig und allein nur aus einem Grund, dass er wusste, egal wie viel Unrecht mir angetan wird oder wurde, egal was meine eigene Familie gegen mich aushetzt, ich weiß, dass mein Schicksal und meine Zukunft und dort, wo ich heute bin, 100% im Plan Gottes liegt und das könnt ihr nicht zerstören. Einzig nur und allein aus dem konnte er sagen, macht euch keine Sorgen. Wenn zugekommen ist, weil Gott es zugelassen hat. Und ich bin hier, um euch zu retten. Und im Endeffekt erfüllt sich sein Traum. Wow. Josef konnte sein Herz bewahren, seiner eigenen Familie gegenüber, obwohl sie ihm richtig Unrecht angetan haben. Und manchmal auch in unseren christlichen Kreisen, da gibt es nicht nur schöne Schäfchen, da gibt es richtig böse Leute auch. Christen können cool sein, aber Christen können auch richtig wehtun manchmal. Wer ist schon mal verletzt worden? Hey, jeder, glaube ich, von uns. Jeder. Aber weißt du was? Gott ist trotzdem souverän. Und manchmal kämpfen wir so für unseren Ruf. Das ist mein Platz, das ist mein Ding. Weißt du was? Gott kümmert sich um dich. Gott kümmert sich um mich. Manchmal werden Sachen gesagt über uns oder getan oder versucht, uns wegzubringen, rauszuschmeißen, das zu machen. Weißt du was? Gott ist Gott und Gott ist souverän und Gott ist noch nicht vom Thron gefallen. Und wenn Gott einen Plan hat mit dir oder mit mir, dann bringt er seinen Plan durch, egal wer oder für dich ist. Weil Gott ist Gott. Gott ist Gott. Und Gott bleibt immer Gott. Und Josef war hier und hat gesagt, hey Leute, wisst ihr was? Ich kann mich noch erinnern, vor langer Zeit, die Verheißung an Abraham da. Und eines Tages werden wir in verheißenes Land kommen. Der redet auch noch von Abraham. Hey. Und sagt, hey, wenn ihr da hinkommt, dann bitte nehmt mein Skelett mit. Da steht geschrieben, als Josef merkte, dass er bald sterben würde, versammelt er seine Brüder und sagt ihnen, mein Leben geht bald zu Ende, aber Gott wird euch zu Hilfe kommen. Darauf konnt ihr euch verlassen. Er wird euch aus Ägypten herausführen, in das Land bringen, das er Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat. Schwört mir, Leute, bitte, dass ihr meine Gebeine mitnehmt, denn Gott euch nach Kanaan bringt. Die Brüder schworen es. Josef starb im Alter von 110 Jahren. Sein Körper wurde einbalsamiert in einen Sarg gelegt. Das heißt, er hat gesagt, hey, wenn ihr in das Land geht, das ist nicht eine Frage vielleicht mal oder keine Ahnung, wenn ihr dahin geht oder wenn es mein Urenkel ist, nehmt meine Knochen mit. Also mir hat das keiner in meiner Familie gesagt. Mein Uropa hat nie gesagt, hey, wenn du mal nochmal setzt, nimm meine Knochen mit, weil ich habe so viel dafür gebetet. Aber stell dir mal vor, dieses Vertrauen, das Josef hatte, wir werden dahin gehen und wenn ihr dahin geht, auch wenn ich nur mein Skelett will da auch mit hin. Er hatte eine Vision, die über seine Lebenszeit hinausging. Und weißt du was, wenn du mal nicht mehr bist auf dieser Welt, vielleicht siehst du es von oben, was dann passiert. Und du warst mit Teil von dem ganzen Plan. Josefs Vision war nicht begrenzt auf sein Leben, sondern weit darüber hinaus. Er hat gesagt, wenn ihr da geht, mein Skelett kommt mit. Und die haben Versprechen gehalten, 300 Jahre später. Weißt du, wo wir vor 300 Jahren waren? Keine Ahnung. Was waren das, 1700, 1800? Es waren noch andere Zeiten. 300 Jahre später, also er sagt das und 300 Jahre später bringen sie sein Skelett mit. und haben es dort begraben, wo stehen und die Gebeine Josefs, welche die Kinder Israels aus Ägypten herausgebracht hatten, begruben sind sicher in einem Stück Land von Jakob und den Kindern, bla bla bla. Das heißt, die haben wirklich seine Gebeine mitgenommen und haben sie dann dort im verheißenen Land begraben. Warum? Als Zeichen, Gott ist treu. Gott hält seine Verheißungen. Gott ändert sich nicht, selbst wenn 300 Jahre vergehen. Jetzt haben wir 15 Jahre mit Abraham, jetzt haben wir 300 Jahre mit Josef. Aber weißt du was? Die Verheißung hat sich noch immer nicht geändert. Gott hält seine Versprechen und jeder von ihnen hat eine Spur hinterlassen. Und jetzt lass uns mal kurz ins Neue Testament gehen. Johannes der Täufer. Johannes der Täufer war so ein richtiger Freak, der in der Wüste war und dort Leute getauft hat. Und musst du mal vorstellen, er war nicht in Wien, er war nicht in Marseille, das heißt in einer großen Stadt, er war in der Wüste. Das ist wie wenn du irgendwo im Dorf in Österreich in die Berge Leute taufst. Da kommt nicht jeder automatisch hin. Und die Leute haben es geschafft, dorthin zu kommen, extra um von ihm getauft zu werden. Das heißt, in seinem Ego könnte man schon sagen, hey, ich habe es geschafft im Ministry. Leute kommen zu mir in die Wüste, um von mir getauft zu werden. Ich esse nur Heuschrecken und komisches Zeugs. Ich bin ein bisschen Space. Aber Leute kommen aus ganz Israel, um von mir getauft zu werden. Wow. Erfolgreicher Ministry. Und im Endeffekt war er dann in der Wüste und tauft und irgendwann kommt der Moment, wo die Leute noch fragen, hey, wer bist du eigentlich? Bist du so ein Prophet? Bist du der Messias? Bist du, wer bist du? Und ich finde die Identität von Johannes so extrem stark. Da steht geschrieben in Johannes 1, Vers 23, wer bist du denn, wollten sie wissen. Bist du Elia? Nein, antwortete er. Der bin ich nicht. Bist du der Prophet, der kommen soll? Nein, erwiderte er. Da sagten sie zu ihm, wer bist du denn? Wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Was sagst du selbst, wer du bist? Johannes antwortete, ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, die Stimme in der Wüste, die ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Das heißt, er wusste, er ist nicht die Antwort. Er wusste, er ist nicht der Super-Hype-Ministry International und nach ihm geht die ganze Welt unter. Er wusste, ich bin nur ein Wegbereiter. Für den, der kommen wird. Und weißt du was? Das ist so wichtig für uns auch zu verstehen. Wir bereiten nur den Weg vor für die nächste Generation. Wir bereiten den Weg vor, damit Jesus machen kann, was er machen will. Es geht im Endeffekt nicht um uns. Sorry. In einer Welt, wo alles nur um mich geht. Im Reich Gottes geht es nicht nur um dich. Das Kreuz geht um dich, weil Jesus hat für dich bezahlt. Aber die Vision Gottes ist größer als nur dein Leben. Wie kannst du wissen, ob es in deinem Leben nur um dich geht oder nicht? Ganz einfacher Test. Wenn jetzt Gott alle Gebete deines Lebens beantworten würde, würde es nur deine Welt verändern oder würde es die Welt verändern? Jetzt weißt du, um wen es geht in deinem Leben. Wenn alle Gebete, die du jetzt betest, geantwortet werden, die du jeden Tag in der Früh betest, wird nur deine Welt verändert oder wird die Welt verändert? Einfacher Test, um zu wissen, um wen geht es in deinem Leben. Johannes wusste, es geht um viel mehr als um ihn. Also ich bereite nur den Weg des Herrn. Ich bin nur Wegbereiter. Josef wusste, ich werde die Erfüllung nicht sehen, aber meine Knochen nehmt es bitte mit. Abraham hat gesagt, hey Leute, ich habe noch nicht mal einen Sohn, aber ich werde wieder Sterne zählen, obwohl ich sie gar nicht sehe. Das heißt, alle wussten sie, wow, Gott ist treu, auch wenn wir es heute nicht sehen. Und ganz ehrlich, man kann auch in der Gemeinde dienen und treu sein und alles machen. Und dann kommen so Jugendliche und kommen da auch und die sind sogar besser als wir. Und keine Ahnung, will wir da jetzt meinen Platz wegnehmen oder keine Ahnung. Hey, unser Dienst ist nicht unsere Identität. Unsere Identität ist, wie Johannes sagt, hey, ich bin nur ein Wegbereiter. Und die größte Frucht ist doch, wenn die, die nach uns kommen, größer werden als wir selber. Das ist doch die größte Frucht. Und mal ganz ehrlich, ich wünsche mir nichts mehr, als dass meine eigenen Kinder mehr Erfolg haben als ich. Warum? Weil es meine Kinder sind. Wenn es die Jugendlichen in der Gemeinde, meine geistlichen Kinder sind, wünsche ich mir nur eins, dass sie größer werden als ich selber. Weil es sind meine geistlichen Kinder. Und das ist eine Vision, wo ich mir denke, die möchte ich leben. Aber ich weiß auch, dass es Zeiten gibt, in denen es hart ist. Mal ganz ehrlich, man kann manchmal so super Predigten hören, wo man motiviert ist und sagt, Amen, Halleluja. Gell? Aber das ändert nicht die Realität aus deinem Leben, in meinem Leben. Und ich habe so oft mir Videos angeschaut, da habe ich gesagt, du tust das selber so weh. Das ist ja die ganzen Hillsong-Videos und Stadien gefüllt und wow. Und du bist da und hast 10 Leute im Gottesdienst und denkst dir, Und dann sagen, ich halte fest, ich halte fest, ich lasse nicht los. Wir machen trotzdem weiter. Wir machen das, weil wir glauben es. Wir glauben es und wir machen weiter, weil wir wissen, dass Gott gesprochen hat. Und wir halten fest, weil es eine Vision gegeben hat, weil sie da ist. Aber weißt du was, manchmal entspricht eben die Realität nicht der Verheißung. Und ich kann mich erinnern, mein erster Hauskreis. Es war schrecklich. Ich hatte meinen ersten Hauskreis und wir hatten eine Frau, die war Mitte 70 und die war Zuhälterin. Und die hat sich bekehrt. Aber die war so immer sehr sexy gekleidet und hatte immer Legging an. Und ich habe die immer von zu Hause abgeholt. Das Problem war, die hätte eigentlich Windeln braucht, weil die hat sich immer ein bisschen angemacht. Aber die wollte nie Windeln nehmen, weil das ist nicht sexy. Es hat die mir immer ins Auto gepisst. Das ist wirklich wahr, das ist kein Scherz. Und solange das nicht dein Auto ist, ist es lustig. Aber wenn es dein Auto ist, das stinkt. Und im Endeffekt haben wir am Anfang gedacht, das riecht ein bisschen stark, keine Ahnung. Und dann immer öfter habe ich gesehen, dass mein Sitz nass ist und alles. Und denkst du, na, mein Auto, das geht ja kaputt und keine Ahnung. Und dann habe ich so eine Unterlage reingelegt immer. Und wenn sie dann reingestiegen ist, sage ich, was ist denn das? Brauche ich nicht. Hat es weggeschmissen. Ja, ich brauche es aber für mein Auto. Also, die wollte einfach nicht. Das heißt, ich habe sie abgeholt. Dann habe ich einen anderen abgeholt, der war psychisch krank ein bisschen. Und jedes Mal, als ich schneller gefahren bin als 50 km/h, wollte er sich bei der Tür rausschmeißen. Es ist aber eine alte Frau drinnen. Die pisst mir ins Auto rein. Ich habe einen anderen, der will sich rausschmeißen bei der Tür, weil er psychisch krank ist. Ich habe eine andere Frau, die hat seit über 10 Jahren keine Dusche genommen, weil sie glaubt hat, das Wasser ist ein Feind. Ich habe einen anderen Typen, der war drogenabhängig und extrem krass drauf, der ist im Kopf irgendwie hängen geblieben und ziemlich kompliziert gewesen. Und ich war in dem Hauskreis manchmal, dann hat man gesagt, Herr, du baust deine Gemeinde, Halleluja, aber das ist meine Realität. Und ich war überhaupt nicht ermutigt. Und ich habe einfach nur gedacht, wie soll denn da was gehen? Wie sollen wir Gemeinde bauen? Wie soll hier jemals irgendetwas entstehen? Und mein Schwiegervater hat einfach gesagt, Simon, wenn du es mit denen schaffst, schaffst du es mit allen. Ja, danke. Das ist jetzt, aber weißt du was? Gott hat wirklich geheilt, Gott hat Menschen wirklich befreit, Gott hat Menschen wirklich wiederhergestellt und langsam aber sicher hat sich irgendwie daraus was entwickelt, was menschlich unvorstellbar war. Manchmal entspricht unsere Realität nicht der, die wir im inneren Auge sehen. Aber das ist doch für Gott überhaupt kein Problem. Gott bittet uns nur, ihm zu vertrauen, wie Abraham, und sagen, geh einfach und ich werde dir schon den Weg zeigen. Okay. Dann vertraue ich dir einfach. Und Gott ist sowas von treu. Und das Gute ist, seine Verheißungen sind die gleichen für dich und für mich. In Galater 3, Vers 29 steht, wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams. Und ihr seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Das heißt, ein Erbe ist das, was dir zusteht. Das heißt, Gott ist genau der gleiche, wie er mit Abraham war, auch mit dir. Manchmal sagt man so, na, bei mir ist das ein bisschen spezieller. Bei dir ist überhaupt nichts spezieller. Vielleicht ist deine Situation speziell, aber Gott ist noch immer der gleiche. Und glaub nicht, dass deine Stadt oder dein Umfeld oder deine Familie irgendwie Gott vom Thron haut und sagt, ah, jetzt bin ich überfordert, jetzt weiß ich nicht, wie wir das machen. Das ist überhaupt kein Problem, Gott ist Gott. Aber er bittet uns einfach nur, dass wir ihm vertrauen. Und Galater 6, Vers 9 steht, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Halleluja, aber da ist ein Satz drinnen, den mag ich nicht. Und so da steht, dann werden wir der von Gott bestimmten Zeit. Gott kommt nie zu spät, aber manchmal kommt er richtig spät. Er fixiert das Timing. Ich habe so mein Timing, dieses Jahr machen wir das, nächstes Jahr machen wir das und Gott hat sein Timing. Und manchmal schaffe ich es nicht, Gott in mein Timing zu bringen, sondern ich sollte eigentlich in sein Timing reinkommen. Aber eine Sache ist klar, er erfüllt seine Versprechen zu seiner Zeit. Ob das jetzt dieses Jahr ist, ob das in 2 Jahren ist, ob das im Leben meiner Kinder ist oder meiner Ur-Ur-Ur-Urenkel ist, im Endeffekt ist es doch komplett egal, weil wir leben sowieso für die Ewigkeit. Und das nimmt mir jeden Druck weg, alles jetzt sofort erfüllen zu müssen. Wir bauen über Generationen. Wir bauen etwas, was viel größer ist als einfach nur unsere 80, 90 Jahre hier. Wir bauen viel weiter. Und ich möchte dich jetzt einfach ermutigen, vielleicht kann auch Lobpreisteam kurz zurückkommen, einfach einen Moment zu nehmen. Vielleicht bist du heute in einer der Situationen, wie vielleicht bei Abraham. Du hast dich auf den Weg gemacht, hast irgendwie Entscheidungen in deinem Leben getroffen, weil du gedacht hast, Gott hat dich gebeten, was zu tun, aber Realität ist, es hat sich noch nichts getan. Und vielleicht ist heute der Moment, wo du sagst, hey Gott, ich gehe wieder aus meinem Zelt raus, dort, wo ich Geborgenheit und Verständnis empfangen habe, und zähle wieder neu die Versprechen, die du mir gegeben hast. Wenn Gott schon mal zu dir gesprochen hat, für irgendwas Bestimmtes, ob das Projekte sind, ob das für deine Familie, ob das für deinen Dienst ist, egal in was, möchte ich dich wirklich bitten, falls du es begraben hast oder gesagt hast, na, mach mal nur Low Level, nur Minimum. Vielleicht ist wirklich der Moment, die Bibel nennt es auch Buße zu tun und wieder aus dem Zelt zu kommen und sagen, nein, ich halte mich daran fest und ich zähle wieder die Sterne, weil ich weiß, sie sind da, auch wenn ich sie nicht sehe. Ich mache das wieder heute. Ich schreibe sie mir wieder neu auf und ich halte sie vor mir. Und ich bete dafür bis zu dem Moment, wo ich sie sehe. Und ich werde nicht aufhören. Weißt, Abraham hat nicht gesagt einfach, okay, dann mach du das doch, Gott. Jetzt mal ganz unter uns, wir sind ja alle fast erwachsen. Er hat trotzdem immer wieder mit seiner Frau geschlafen, in der Hoffnung, dass sie irgendwann schwanger wird. Bis zu dem Moment, wo sogar sie mal gesagt hat, hey, er ist ja schon müde. Weißt du, was das heißt für einen Mann, er ist schon müde? Das, da geht nicht mehr viel. Aber weißt du was, er hat sich trotzdem immer wieder aufgerauft und gesagt, ich will, weil ich habe eine Verheißung, ich habe eine Verheißung, ich habe eine Verheißung. Und ich kann jetzt nicht einfach zurücktreten und sagen, ich mache es jetzt gemütlich. Und ich möchte dich ermutigen, Glauben heißt nicht passiv zu sein, sondern aktiv zu sein und sagen, hey, ich halte dran fest und ich mache das, was ich kann, damit es sich erfüllt und den Rest muss Gott machen. Glaube ist aktiv. Vielleicht bist du in einer Situation wie Josef, dass du hier bist und sagst, mir ist so viel Unrechtes angetan worden. Mir ist ein Dienst verweigert worden. Einmal wollte ich das machen, hat mir gesagt, nein, ist nicht die Zeit, jetzt kann ich nichts machen, jetzt bin ich hier, keine Ahnung. Vielleicht bist du nicht gewollt in Wien, sondern einfach hier in Wien gestrandet aus irgendeinem Grund. Weißt du was? Gott hat einen Grund, warum du hier bist heute. Und bei Gott gibt es keinen Zufall, sondern nur Gottes Plan. Und das auch vielleicht zum Amen. Und zu sagen, Herr, auch wenn ich es nicht verstehe, warum ich da bin, wo ich heute bin, ob ich das geplant habe oder nicht geplant habe, ich vertraue dir, dass du deinen Plan dadurch erfüllen kannst. Ich bin kein Unfall. Ich bin da, weil du es zugelassen hast, dass ich da bin heute. Und vielleicht hast du genau in dieser Situation einen Plan für mich. Es hat einen Typen gegeben im Neuen Testament, der wollte eigentlich nach Rom reisen, der heißt Paulus. Und auf dem Weg nach Rom, auf einmal hat er Schiffbruch, das Schiff geht unter und der schwimmt auf einer Insel, Malta oder irgendwas, und fängt an zum Evangelisieren und die ganze Insel bekehrt sich. Hey, ich hätte nicht evangelisiert auf der Insel. Ich hätte einfach nur gesagt, Gott, warum hast du zugelassen? Ich wollte nach Rom, wie komme ich jetzt nach Rom, was machen wir jetzt? Und keine Ahnung, Paulus war es komplett egal. Er hat gesagt, wenn ich nicht dort komme, dann bin ich halt hier. Manchmal laufen die Sachen nicht, wie wir sie wollen. Aber ich möchte dich bitten, auch wenn du heute sagst, warum und ich bin in der Warteschleife, bis endlich die Tür aufgeht, bis ich endlich das machen kann, bis endlich das passiert, hör auf zu warten, sei einfach dort aktiv, wo du heute bist. Gott hat einen Plan da, wo du heute bist. Es gibt keinen Unfall bei Gott. Gott ist souverän. Oder vielleicht bist du hier, wie bei Johannes, und sagst, hey, mein ganzer Dienst ist meine Identität. Da möchte ich dich bitten, einfach vielleicht einen Moment zu nehmen, wo du sagst, hey, du Buße, ich bin nur ein Wegbereiter. Ich bin nichts anderes als ein Wegbereiter. Es geht um Jesus und nicht um mich. Und ich möchte nicht den Weg zusperren, nur damit ich, das ist mein Ding. Das ist nicht mein Ding, das ist Gottes Ding. Vielleicht können wir gemeinsam kurz aufstehen als Gemeinde. Und wenn du hier bist und sagst, hey, ich finde mich irgendwo in diesen drei Gruppen. Weißt du was? Gott mag deine Stimme. Und wenn du ihm sagen möchtest, Gott, es tut mir leid, dann möchte er es aus deinem Mund hören und nicht aus meinem für dich. Er mag es viel mehr aus deinem eigenen Mund zu hören. Und vielleicht können wir kurz einen Moment nehmen, wo wir einfach eine Zeit nehmen, falls du da bist und sagst, hey, ich habe aufgehört zu träumen oder bestimmte Träume, es gibt sogar so ein christliches Wort dafür. Gott hat mir was aufs Herz gelegt, aber ich kann noch nicht drüber reden. Das macht man nur, weil man nicht sicher ist. Aber wenn ich weiß, Gott hat was gesagt, dann kann ich drüber reden, weil wenn es Gott gesagt hat, dann hat er es gesagt. Das heißt, ich möchte dich ermutigen. Sprich jetzt wieder aus, was er dir versprochen hat. Mit deiner eigenen Stimme. Zähl die Sterne wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Wie eine prophetische Deklaration wie Abraham. Auch wenn ich es nicht sehe, ich zähle sie trotzdem, weil ich weiß, sie werden zustande kommen. Bei Josef sage ich einfach, Gott, ich umarme die Situation, in der ich heute bin. Benutz mich. Ob ich es verstehe oder nicht, benutz mich heute. Da, wo ich jetzt bin. Ob es ungerecht ist oder gerecht, benutz mich. Ich bin dein Werkzeug. Und wenn es ist, dass du sagst, hey, ich bin heute da wie so ein, das ist mein Platz hier. Vielleicht ein Moment, wo du einfach sagst, hey, ich tue Buße. Und sag einfach, es geht um dich und nur um dich und nicht um mich. Deine Vision sind größer als nur mein eigenes Leben. Lass uns es einfach machen. Lass uns unsere Stimmen erheben. Sprich du dein Gebet zu Jesus. Wir werden gemeinsam hier Jesus loben danach. Margit wird dann auch abschließen. Aber lass uns einfach diesen Ort sein von Buße, von Hingabe und einfach von neuen Ausrichtungen Jesus gegenüber. In Jesu Namen. Amen.